Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und, ob wir es wollen oder nicht, vielen Autos im Programm. Ford baut Arbeitsplätze ab, VW bekommt Ärger mit der amerikanischen Börsenaufsicht und Porsche will schnell elektrisch werden. Zu all dem gleich mehr. Zum Start der Sendung aber ein Blick auf den Nationalen Volkskongress in Peking, der heute zu Ende ging und mehr als viele vor ihm vor allem die ökonomische Lage zum Thema hatte. Steffen Wurzel berichtet.
Mit Kommunismus oder Sozialismus hat die Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung schon seit vielen Jahren nichts mehr zu tun. In den Ritualen aber gibt sie sich nach wie vor kommunistisch altmodisch. Die rund 3000 Delegierten und Führungskader in der großen Halle des Volkes in Peking standen kerzengerade, stramm und andachtsvoll, als Li Jianshu die Worte zum Abschluss des Volkskongresses sprach. Hiermit erkläre ich die Sitzung des Volkskongresses für beendet, sagte der protokollarische Chef des chinesischen Scheinparlamentes feierlich. Premier Li äußerte sich am Vormittag auch zu vielen anderen Bereichen der Politik seiner Regierung. Das ist keine Selbstverständlichkeit in China. Die jährliche Pressekonferenz zum Abschluss des Volkskongresses gilt als einziges echtes Aufeinandertreffen zwischen Staats- und Parteiführung und der Presse. Angesprochen auf die wachsenden sozialen Probleme in Chinas Gesellschaft, zeigte sich der Regierungschef selbstkritisch. Im Durchschnitt stehen für 100 Senioren in China nur 3 Plätze in Alten- und Pflegeheime zur Verfügung. In den großen Städten muss man statistisch gesehen warten, bis man 90 ist, um einen entsprechenden Platz zu bekommen. Der Neubau von Altenheimen hält bei weitem nicht Schritt mit der älter werdenden Gesellschaft Chinas. Dass Li Keqiang die Probleme im sozialen Bereich so offen anspricht, zeigt, dass sie eine der größten Herausforderungen sind für Chinas Staats- und Parteiführung. Seit rund einem Jahr drückt auch der Handelskonflikt mit den USA auf die Stimmung. Zum Abschluss des Volkskongresses zeigte sich der Regierungschef aber nochmal zuversichtlich, dass der Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten bald gelöst werde. Alles andere ergebe auch keinen Sinn, betonte er. Schließlich seien die beiden größten Volkswirtschaften der Welt eng verflochten.
Der Nationale Volkskongress heute zu Ende gegangen im Bericht von Steffen Wurzel. Auf dem Kongress beschlossen wurde ein Investitionsgesetz, von dem erhofft wird, dass es zur Linderung des amerikanisch-chinesischen Handelskonfliktes beiträgt und auch viele Forderungen europäischer Firmen erfüllt. Es soll die Benachteiligung ausländischer Unternehmen in China verhindern. Es verbietet die, so heißt es, illegale Einmischung der Regierung auf ausländische Geschäfte. Und es hebt den Zwang zum Technologietransfer von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen auf. Wie sehr kommt Peking damit Forderungen entgegen? Das habe ich vor der Sendung Katja Drinshausen gefragt vom Mercator Institute for China Studies.
Peking kommt ausländischen Forderungen insofern auf jeden Fall entgegen, dass das neue Gesetz die grundsätzliche Gleichbehandlung von ausländischen Investitionen zum ersten Mal rechtlich festschreibt. Das ist ein relativ großer Schritt, da dort einige weitere Rechte mit verknüpft sind, zum Beispiel der gleiche Zugang zur Kapitalbeschaffung im Inland, etwa über Börsengänge, aber auch die gleichberechtigte Behandlung bei öffentlichen Ausschreibungen und Beteiligung in Verfahren zur Festsetzung von Standards und so weiter. Der verordnete Technologietransfer durch Verwaltungsanweisung von Lokalregierungen wird dadurch untersagt und generell werden die Rechte von Lokalregierungen in dem Screening und der Einschränkung oder der Steuerung von ausländischen Investitionen in ihrem Hoheitsbereich durchaus eingeschränkt, was in der Vergangenheit immer wieder Grund zur Klage war.
Wenn wir das jetzt auffächern, welche der Regelungen ist von besonderer Durchschlagskraft?
Also letztlich ist der Gleichbehandlungsgrundsatz das A und O des neuen Gesetzes, weil eben die anderen Rechte daran direkt angeknüpft sind. Die ergeben sich sozusagen daraus. Die Frage ist nur, inwieweit dieser Grundsatz der Gleichbehandlung in der Praxis wirklich von der breiten Masse der ausländischen Investoren und Unternehmen, die in China aktiv sind, genutzt werden kann. Da gibt es ja in dem Gesetz wiederum eine Reihe von Einschränkungen, die angelegt sind. Also quasi Stellschrauben, mit denen die Regierung auch in Zukunft den Marktzugang durchaus einschränken kann.
Wie konkret sehen Sie da Hintertüren?
Also zum einen gibt es die Negativliste, auch in Zukunft und Wirtschaftsbereichen, in denen ausländische Investitionen und Unternehmen nicht oder nur eingeschränkt tätig werden dürfen. Außerdem gibt es im Gesetz eine neue angelegte Sicherheitsprüfung und eine kartellrechtliche Prüfung, womit zukünftig der Marktzugang von ausländischen Investitionsunternehmen gesteuert werden kann. Da ist es eben wichtig zu sehen, dass diese beiden Maßnahmen, also gerade die Sicherheitsprüfung, aber auch die Negativlisten noch nicht ausformuliert sind. Das Gesetz trifft ja Anfang nächsten Jahres in Kraft und das Sicherheitsprüfungssystem ist bislang nur skizziert, genau wie ein Informationsberichtssystem und ein Beschwerdesystem für ausländische Unternehmen. Also der ganze regulative Rahmen ist quasi nur angerissen, eher im Sinne von politischen Zielsetzungen oder ja, Zielerklärungen sozusagen, während die Frage des tatsächlichen Prozederes komplett ungeklärt ist.
Da hätte dann auch noch in Peking genügend Spielraum, um dieses Investitionsgesetz doch in der Realität zu formen, nach den eigenen Wünschen.
Ganz genau. Es ist, also da ist noch hervorzuheben, dass der erste Entwurf von dem ausländischen Investitionsgesetz, der schon 2015 vorgelegt wurde, damals noch 170 Artikel enthielt, die jetzt in der aktuellen Version, die ja doch sehr schnell durch den legislativen Prozess durchgeschleust wurde, auf nur 42 reduziert worden ist. Hauptsächliche Teile, die fehlen, sind eben gerade diese Ausgestaltung der verschiedenen Prozedere, mit denen auf nationale Sicherheitsaspekte überprüft wird und so weiter, sodass da eben unklar ist, wie das in Zukunft ausgestaltet wird. Und einer der Hauptgründe, warum diese Teile rausgenommen wurden aus dem Gesetz, ist eben, dass es relativ große Unstimmigkeit zwischen den verschiedenen Behörden und Institutionen, die in China für die Regulierung ausländischer Investitionen bisher zuständig sind, vorherrschten. Da ist eben die Frage, inwiefern werden die sich nun, nachdem sie es in den letzten 3 Jahren nicht geschafft haben, innerhalb von wenigen Monaten bis in Krafttreten des Gesetzes darauf einigen, das wirklich so auszugestalten, dass zum 1.1. des kommenden Jahres auch wirklich losgelegt werden kann. Also auch konkrete Verbesserungen erfolgen und Unternehmen nicht in einem regulativen Schwebezustand verharren, weil eben so viel noch ungeklärt ist.
Nun haben wir ja gesagt, der Nationale Volkskongress, also das, was wir in westlichen Augen gerne als Scheinparlament bezeichnen, hat dieses Investitionsgesetz beschlossen. Sie haben selber gesagt, damit ist der legislative Prozess abgeschlossen. Also geht Gesetzgebung in China so, dass der Volkskongress beschließt und das ist dann auch die letzte Beschlussfassungsinstanz?
Der Volkskongress ist tatsächlich die letzte und höchste staatliche Beschlussfassungsinstanz. Was aber generell wichtig ist zu beachten bei der Gesetzgebung in China, ist, dass Gesetze oft eher gewisse Ambiguitäten aufweisen und einen relativ eher deklarativen Charakter haben, wie es jetzt bei diesem Gesetz zum Beispiel auch der Fall ist, da oft im Laufe der Implementierung noch nachgesteuert wird. Das heißt, das Gesetz gibt den groben Rahmen vor, aber die Implementierungsrichtlinien oder auch Interpretationen des obersten Volksgerichts zur Umsetzung gestalten dann eigentlich erst im Konkreten den Rahmen über die Jahre aus, womit man noch viel Spielraum zur Nachsteuerung hat.
China erwartet ja nun das langsamste Wachstum seit 30 Jahren. Das ist auch beim Volkskongress problematisiert worden. Inwieweit ist dieses Investitionsgesetz auch als Reaktion auf diese Wachstumsschwäche zu sehen?
Da kommen, denke ich, 2 verschiedene Dinge zusammen. Also erstens, das verlangsamte Wachstum ist zwar stellt gewisse Herausforderungen da für die nächsten Jahre. Allerdings ist es ja gleichzeitig auch eine politische Zielsetzung. Es wurde also ganz bewusst schon über Jahre schrittweise runter auf ein langsameres, aber qualitativ hochwertigeres Wachstum hingesteuert. Also insgesamt ist das Ziel höhere Wertschöpfung. Was das aber bedeutet, ist ein relativ umfassender Strukturwandel, der sich in China vollzieht. Und eben dafür braucht man ein, ich sag mal, stabiles, positives, internationales Umfeld. Für ein China, das ja immer doch sehr stark auf Exporte angewiesen ist, also auf seine eigenen Exporte und aber auch auf ausländische Investitionen in China. In dem Sinne wird das Gesetz auch gekoppelt mit zukünftigen Förderprogrammen, die versuchen, ausländische Investitionen zu lenken, statt wie in der Vergangenheit durch Verbote, wo man sie gerne haben will, also nämlich im industriellen Upgrading zur höheren Wertschöpfung, in neue Technologiebereiche, aber vor allem auch zum Beispiel nach Westchina, also in strukturschwache Regionen.
Und wenn wir dem Investitionsgesetz so etwas wie ein Etikett anheften wollen, das ist schon mehr als ein Symbol zur Beschwichtigung ausländischer Kritiker, glauben Sie?
Also in dem Gesetz selber sind ja durchaus umfassende strukturelle Verbesserungen angelegt. Das heißt, da steckt viel Potenzial drin. Ein wichtiger Aspekt an dem Gesetz ist, dass es drei frühere Gesetze und einen Haufen von Regularien ersetzt, die früher über ausländische Investitionen und Unternehmen quasi diesen Bereich reguliert haben. Von daher ist es auf jeden Fall schon mal eine praktische Verbesserung. Gleichzeitig bedeutet eben auch dieser grundsätzliche und im Regelfall geltende Grundsatz der Gleichbehandlung wirkliche strukturelle Verbesserungen. Aber viel hängt eben davon ab, wie im nächsten Jahr die Weichen gestellt werden durch die regulative Ausgestaltung. Das heißt, dieser Grundsatz der Gleichbehandlung hängt sehr stark davon ab, wie die ganzen anderen Stellschrauben in dem Gesetz dann genutzt werden.
Katja Drinshausen war das. Sie ist beschäftigt bei Merricks, einem Institut für China-Fragen. Der Druck auf Boeing steigt weiter. Eine Fluggesellschaft hat wegen des Flugverbots für die Maschinen des Typs 737 MAX 8 bereits ihr Gewinnziel gekürzt. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Katja Scherer.
Die Fluggesellschaft Air Canada hat mehr als 20 Maschinen der betroffenen Modellreihe in ihrer Flotte. Wegen des Flugverbots kann das Unternehmen nun seine Gewinnziele für das laufende Jahr nicht mehr erreichen. Boeing will derweil unverändert an der Produktion der 737 MAX 8 festhalten, zumindest so lange, bis es nicht mehr genügend Parkplätze gibt. Ausliefern kann der Konzern die Maschinen aktuell nicht. Boeing zufolge wurden bisher gut 5000 Flugzeuge des betroffenen Typs bestellt. Berichten zufolge erwägen erste Kunden aber eine Stornierung. Boeing drohen zudem Vertragsstrafen und Entschädigungsforderungen. Das Unternehmen will die Modernisierung der möglicherweise fehlerhaften Software an Bord der 737 MAX 8 binnen 10 Tagen abschließen. Die globalen Handelskonflikte haben den Autobauer BMW im vergangenen Jahr hart getroffen. Der Nettogewinn des Herstellers sank gegenüber dem Vorjahr um 16,9% auf 7,2 Milliarden Euro. Der Umsatz ging leicht um 0,8% auf gut 97 Milliarden Euro zurück. BMW-Chef Harald Krüger nannte gleich eine ganze Reihe von Gründen für den Gewinnrückgang: die politische Unsicherheit, die abgekühlte Weltkonjunktur sowie höhere regulatorische Anforderungen. Letzteres habe, vereint mit gestiegenen Rohmaterialpreisen, zu höheren Produktionskosten geführt. Die mehr als 2100 Baumärkte in Deutschland haben im vergangenen Jahr ihr Geschäft ausgebaut. Die Erlöse der Händler stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6% auf knapp 19 Milliarden Euro, wie der Branchenverband BHB berichtete.
Katja Scherer war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Im Januar wurden die Pläne in Umrissen bekannt. Der Autobauer Ford will Stellen streichen. Jetzt ist Ford per Brief an die Mitarbeiter präziser geworden. Mischa Erhardt, welche Größenordnung wird jetzt genannt?
Also es geht um 5000 Stellen, die abgebaut werden sollen in Köln, Saarlouis und in Aachen. Das sind die Standorte, an denen Ford produziert. Das geht aus einem Schreiben der Geschäftsleitung hervor. 500 Millionen Euro will der Konzern dadurch einsparen. Und schon im Januar, da wurden diese Einschnitte angekündigt, aber eben noch nicht so präzise. Da wusste man noch nicht, um wie viele Stellen es geht. Der Hintergrund ist, dass der Konzern starke Verluste geschrieben hat, vor allem im letzten halben Jahr des Jahres 2018. Insgesamt arbeiten für Ford in Europa rund 50.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 24, und wenn man das in Relation setzt, dann soll also jetzt mehr als jede fünfte Stelle wegfallen.
Nun hat Ford erklärt, dass der Stellenabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen vonstatten gehen soll. Wie will man das schaffen?
Ja, also ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber der Konzern, der wird versuchen, das über Abfindungen zu machen. Also Menschen, die dort arbeiten, sollen bis zum 49. Lebensjahr Abfindungen bekommen können, und damit sozusagen soll ihnen der Weggang schmackhaft gemacht werden. Und für ältere Arbeitnehmer plant der Konzern oder versucht er, Frühverrentungen in Gang zu setzen, damit das dann eben sozusagen ohne wirklich betriebsbedingte Kündigungen vonstatten gehen kann. Aber im Januar hatte der Europachef Stephen Armstrong schon gesagt, dass sie Schritte einleiten werden, die notwendig sind. Und das war genau die Antwort auf die Frage, ob es nur betriebsbedingte Kündigungen sein werden oder nicht. Das heißt also, wenn sie nicht zum Ziel kommen, könnte es auch sein, dass sie zu anderen Schritten kommen müssen.
Dann ein Schritt zurück. Wie ist denn Ford überhaupt in die Schieflage geraten oder in die Notwendigkeit, Stellen abzubauen?
Also Ford hat im Moment in Europa vor allem Gegenwind, deswegen, weil der Autobauer relativ klein ist. Und die ganzen Erneuerungen, die man machen muss, auch bei der Modellpalette, die sind vergleichsweise teuer, natürlich gerade für Autobauer, die nicht in Riesenstückzahlen produzieren. Und zum anderen produziert der Konzern auch im Moment in Asien Verluste. Anders als andere Autobauer, Volkswagen verdient da sehr viel Geld, vor allem in China. Bei Ford ist das nicht so und das liegt wiederum auch am US-Präsidenten Donald Trump und seiner Zollpolitik. Das heißt, da kommt einiger Gegenwind auf Ford im Moment zu und deswegen müssen sie hier die Reißleine ziehen.
Mischa Erhardt war das über die Stellenabbaupläne bei Ford. VW hat neben seinen vielen noch offenen Rechtsfragen im Zusammenhang mit Dieselgate nun auch noch Ärger mit der amerikanischen Börsenaufsicht. VW, ebenso Ex-Chef Martin Winterkorn, wird vorgeworfen, gegen amerikanische Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Alexander Budde berichtet.
Laut Klageschrift soll Volkswagen eine über 10 Jahre andauernde Verschwörung zur Manipulation der Abgasreinigung betrieben und währenddessen Anleihen zu überhöhten Preisen an US-Investoren verkauft haben. Von April 2014 bis Mai 2015 habe VW Unternehmensanleihen und sogenannte forderungsbesicherte Wertpapiere über 13 Milliarden Dollar ausgegeben, obwohl die Topmanager da bereits von der illegalen Manipulation der Abgasreinigung gewusst hätten. Die US-Börsenaufsicht SEC spricht von Betrug und verklagte nun den Konzern und seinen früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn. Im Kern geht es bei der Klage darum, dass Tochterfirmen des VW-Konzerns bei der Geldbeschaffung auf dem US-Kapitalmarkt gegen Informationspflichten verstoßen haben sollen. Deshalb seien US-Investoren getäuscht worden. Bei Kenntnis des Dieselbetrugs hätten die Anleger die Wertpapiere nämlich gar nicht oder zumindest nicht zum damaligen Preis gekauft. Volkswagen kündigt an, sich energisch gegen die Klage zu wehren. Sie sei sowohl juristisch wie inhaltlich fehlerhaft. Ein VW-Sprecher sagte, die Klage gründe auf unbewiesenen Anschuldigungen gegen den damaligen Vorstandsvorsitzenden Winterkorn. Die damalige Führungsriege seien die Verkäufe der Anleihen gar nicht involviert gewesen. Die Klage beziehe sich zudem auf solche Wertpapiere, die ausschließlich an institutionelle Profi-Investoren ausgegeben wurden. Diese erfahrenen Großanleger seien aber in keiner Weise geschädigt worden. Sie hätten alle Zahlungen von Kapital- und Zinsbeträgen vollständig und pünktlich erhalten. Das Unternehmen hatte bereits im jüngst vorgestellten Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr darauf hingewiesen, dass die SEC Auskunft wegen möglicher Verletzungen von Informationspflichten verlangt habe. Winterkorn war von seinem Spitzenposten zurückgetreten, nachdem der Abgasbetrug im September 2015 in den USA aufgeflogen war. Der VW-Konzern hat sich dort schuldig bekannt, Abgaswerte manipuliert und dies vor den Behörden verschleiert zu haben. Außergerichtliche Vergleiche mit dem US-Justizministerium, mit 600.000 Autohaltern, aber auch mit Bundesstaaten, Händlern und einigen Anlegern schufen Rechtsfrieden. Die daraus resultierenden Straf- und Entschädigungszahlungen belaufen sich auf mehr als 25 Milliarden Dollar. Bedauerlicherweise versucht die SEC nun noch einmal draufzusatteln, sagte der VW-Sprecher. Aber auch in Deutschland sieht sich VW neben Klagen von Autokäufern mit einer Welle von Anlegerklagen konfrontiert. Im Kapitalanleger-Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig fordern viele Kleinanleger, aber auch sogenannte institutionelle Anleger Schadensersatz für ihre Verluste. Zuletzt bezifferte VW die Risiken aus solchen anhängigen Klagen weltweit auf rund 9,6 Milliarden Euro. Volkswagen sieht kein Verschulden. Der Konzern bestreitet, gegen Informationspflichten verstoßen zu haben.
Der Bericht von Alexander Budde. Bleiben wir im VW-Reich. Porsche hat im vergangenen Jahr so viele Autos wie nie ausgeliefert und will, wie die Konzernmutter, auch schnell elektrisch werden. Präzise im September. Thomas Wagner berichtet.
Ziemlich lautes Getöse zum Auftakt der Bilanzpressekonferenz. Auf einer Riesenleinwand zu sehen, Rennwagen aus dem Hause Porsche auf dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Man glaubt fast als Zuschauer, den Geruch von Benzin und Reifenabrieb in der Nase zu haben. So war Porsche immer, so ist Porsche heute und morgen.
2025 verfügt voraussichtlich jeder zweite neue Porsche über einen Elektroantrieb als Plug-in-Hybrid oder als rein elektrisches Fahrzeug,
kündigte Porsche-Vorstandschef Oliver Blume heute am Unternehmensstandort Zuffenhausen an und ergänzte gleich zur Beruhigung eingefleischter Porsche-Fans, so ganz lautlos wird sich der erste Elektro-Porsche vom Typ Taycan, der in diesem Herbst auf den Markt kommen soll, nicht auf den Straßen fortbewegen.
Das wird ein elektrisch typischer Sound sein, der dann auch etwas im Fahrzeug verstärkt wird, den wir von der E-Maschine dann abnehmen.
2019 der erste E-Porsche, 2025 jedes zweite neu gefertigte Fahrzeug mit E-Antrieb. Für den Hersteller aus Stuttgart-Zuffenhausen markiert das eine Zeitenwende und einen Wandel der weltweiten Automärkte. In China beispielsweise verfügt bereits ein Drittel aller neu zugelassenen Autos über Elektroantrieb, Tendenz steigend, und angesichts sich verschärfender Abgasvorschriften für Verbrennungsmotoren sei auch in Europa von einem zunehmenden Anteil an E-Autos auszugehen. Porsche fühle sich darüber hinaus ohne Abstriche dem Weltklimaabkommen von Paris verpflichtet, bekräftigte Blume, betonte aber auch, dass es nicht alleine damit getan sei, Autos mit elektrischem Antrieb zu bauen. Denn
Elektrofahrzeuge sind Verbrennern in Sachen CO2 nur dann überlegen, wenn der Strom kohlefrei produziert wird. Noch ist der Kohleanteil in unserem Strommix in Deutschland deutlich zu hoch.
Immerhin deutlich besser gingen die Geschäfte bei Porsche im vergangenen Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz wuchs um 10% auf 25,8 Milliarden Euro, der Gewinn um 4% auf 4,3 Milliarden Euro. Mit am stärksten wuchs der Markt in China. Mit etwa 80.000 Fahrzeugen wurde jeder dritte 2018 überhaupt gebaute Porsche nach China verkauft, ein Zuwachs um 12%. Zukünftig will Porsche dort auch mit führenden Hightech-Anbietern zusammenarbeiten, unter anderem auch mit Huawei, genau also mit jenem chinesischen Konzern, dem in Zusammenhang mit dem Ausbau des neuen 5G-Kommunikationsnetzes zu große Staatsnähe und Spionageabsichten unterstellt werden.
Thomas Wagner war das. Bleiben wir bei den Autos. Neben Porsche, die BMW-Zahlen haben wir ebenfalls eben kurz erwähnt, eher trübe Zahlen. Über die Klage der US-Börsenaufsicht gegen VW auch berichtet. Was hat Jan Plate der Aktienhandel aus all dem gemacht?
Nun, die Aktien von Daimler schlagen sich heute von den Autowerten bisher am besten. Für Daimler-Anteilsscheine geht es um rund 1% nach oben. Hingegen hinken die Papiere von BMW oder Volkswagen dem DAX etwas hinterher. Die Papiere von Volkswagen auch mit einem kleinen Minus von 0,25%. Die Papiere von BMW mit einem Plus von 0,5% immerhin.
Dann ein Blick über Frankfurt hinaus. Boeing gerät nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien zunehmend unter Druck, und nicht nur Boeing.
Ja, also über die Woche hat die Boeing-Aktie rund 30 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, beziehungsweise das Unternehmen Boeing eben an der Börse rund 30 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Jetzt im Moment kann sich die Aktie etwas erholen, um gut 2%. Boeing will wohl die Software beim Modell 737 MAX innerhalb von 10 Tagen ändern. Dennoch, dieses Boeing-Unglück sowie eben das verhängte Flugverbot für dieses Modell 737 MAX, das hat Folgen für andere, denn das setzte nun die größte kanadische Fluggesellschaft unter Druck. Air Canada hat deswegen die Ergebnisprognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr kassiert. Air Canada hat 24 Maschinen dieses neuen Flugzeugtyps, und es kostet eben, die Passagiere umzubuchen, Ersatzflugzeuge müssen eingesetzt werden oder eben auch die Piloten und Flugbegleiter müssen umdisponiert werden.
Der Aktientag als Ganzes, Hexensabbat in Frankfurt, ist ja heute. Das ist einer von jährlich 4 Verfallstagen für Aktien und Optionen im Jahr.
Ja, der Hexensabbat, eben der große Verfalltag, da laufen Wetten auf Aktien und Indizes aus, und da versuchen dann Großanleger, die Kurse so zu bewegen, dass ihre Wetten möglichst gut ausgehen. Das hilft dem DAX heute so ein bisschen nach oben, und unter anderem besteht dann aber eben auch die Hoffnung, dass der britische Brexit verschoben wird und somit Zeit ist für Lösungen oder eben auch Zeit ist, sich weiter auf den britischen Brexit vorzubereiten. Ja, und der DAX, er verbessert sich jetzt um 0,7% auf 11.671 Punkte. Über die Woche hat der DAX damit gut 1,5% zulegen können.
Blicken Sie doch noch auf Nebenwerte, die Ihnen aufgefallen sind.
Na, da ist zum Beispiel im SDAX der Online-Medikamentenhändler Shop Apotheke. Der will im laufenden Geschäftsjahr weiter wachsen und gibt sich da ganz zuversichtlich. Und die Anleger, die glauben daran, die Aktie von der Shop Apotheke, die kann um 5,5% nach oben springen. Das ist also ein Blick in den sogenannten SDAX. Und dann aber zum Beispiel im MDAX mit dem mittelgroßen Unternehmen, das ist der schwäbische IT-Händler Bechtle. Der will Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr trotz einer schwächelnden Konjunktur erneut sehr deutlich steigern. Und das macht den Anlegern auch Mut. Die Aktien von Bechtle, die verteuern sich um 2%.
Dann gucken Sie auf den Euro jetzt zum Wochenschluss.
Ja, der Euro kann ein bisschen zulegen auf 1,1328 $. Dann die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ist etwas gestiegen bzw. aus dem Minusbereich herausgekommen, aber liegt jetzt auch nur bei genau 0%. Und der Goldpreis kann etwas zulegen. Der Goldpreis steht bei 1,302 $.
Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Katrin Hondl. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünsche ich.